In den 70er Jahren, da gab es eine Jugendband aus Franken, die nannte sich At Light, so im Lichtleben oder so etwa übersetzen. Ich habe sie nie live erlebt, ich habe sie nur von Schallplatten und von Musikkassetten, das gab es damals noch, kennengelernt. Und sie hatten, fand ich, immer so sehr nachdenkenswerte Texte. Manchmal auch ein bisschen humoristisch, teilweise balladenförmig und haben dann schon beschrieben oder aufgegriffen, was Christen tun sollten oder wollten oder was sie von sich behaupten, dass sie sind und leben und das dann auch der Wirklichkeit ein bisschen gegenübergestellt. Oder wie zumindest ein Teil der Christen dann lebte. Und in einem ihrer Lieder haben sie gesungen, wir hören immer wieder, ein Christ ist stets bereit zu mutigem Bekenntnis in glaubensloser Zeit. Doch wer bekennt den Glauben, zum Beispiel im Büro? Wir Christen sind zwar mutig, wir zeigen es nur nicht so. Ich glaube, das kennt schon der ein oder andere, dass man zwar immer wieder davon hört, wir sollen unseren Glauben bekennen und wenn es dann wirklich in eine Situation kommt, wo es soweit ist, da passt es auf einmal dann doch nicht. Und es gibt jetzt sicherlich viele Texte, die man anführen könnte, worauf dieser Vers aufbauen könnte. Aber es könnte eben auch unser heutiger Predigttext sein, weil es auch darum geht, mutig zu sein und Christus zu bekennen. Der Predigttext steht in 2. Timotheus 1, die Verse 7 bis 10. Ich habe mal wieder den Text da angeschlagen. Es ist nach der neuen Genfer Übersetzung. Und da schreibt Paulus an seinen Mitarbeiter Timotheus. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Bekenne dich daher ohne Scheu zu unserem Herrn und schäme dich auch nicht, zu mir zu stehen, nur weil ich ein Gefangener bin. Ich bin es ja um seinetwillen. Sei vielmehr auch du bereit, für das Evangelium zu leiden. Gott wird dir die nötige Kraft geben. Er ist es ja auch, der uns gerettet und dazu berufen hat, zu seinem heiligen Volk zu gehören. Und das hat er nicht etwa deshalb getan, weil wir es durch entsprechende Leistungen verdient hätten, sondern aufgrund seiner eigenen freien Entscheidung. Schon vor aller Zeit war es sein Plan gewesen, uns durch Jesus Christus seine Gnade zu schenken. Und das ist jetzt, wo Jesus Christus in dieser Welt erschienen ist, Wirklichkeit geworden. Er, unser Retter, hat den Tod entmachtet und hat uns das Leben gebracht, das unvergänglich ist. So sagt es das Evangelium. Das hier, sagt Paulus auch, sei mutig und bekenne den Glauben. Aber ist nicht so jetzt ein Appell nach dem Motto, nun streng dich mal an, nun zeig mal, was du kannst und gehe ordentlich voran und mach's richtig. Sondern er zeigt auch auf, warum es möglich ist, dass wir Christus bekennen. Er macht mit Timotheus quasi in diesen Versen eine Reihe von Anfang seines Glaubenslebens, seines Lebens mit Jesus bis zum mutigen Bekenntnis. Und deshalb gehe ich jetzt auch nicht von Vers 7 los, sondern ich fange mal bei Vers 9 an, weil da ist eigentlich der Startpunkt. Gott ist es ja, der uns gerettet und berufen hat, zu seinem heiligen Volk zu gehören. Das ist der erste Schritt, damit fängt es an. Gott ist gekommen, uns zu retten. Natürlich müssen wir als Menschen erstmals erkennen, dass wir in einer misslichen Situation stecken, dass bei uns eben nicht alles in Ordnung ist, dass unser Leben nicht vor Gott bestehen kann, so wie wir es leben. Es kann ja nur jemand gerettet werden, dem es irgendwie schlecht geht, der in einer Notsituation geht, der am Ertrinken ist oder sonst was. Solange ich meine, dass bei mir alles okay bin, sehe ich ja gar nicht ein, dass ich Rettung brauche, dass ich jemanden brauche, der mir hilft. Und ich werde mich Rettungsversuchen von anderen Personen widersetzen. Deshalb hat Jesus ja auch gesagt, ich bin nicht für die gekommen, die meinen, dass sie gesund und gerecht sind, sondern ich bin für die gekommen, die verloren sind, die krank sind, die des Arztes bedürfen oder die wissen, dass sie des Arztes bedürfen. Für die Menschen bin ich gekommen. Aber der zugibt, dass bei ihm eben nicht alles in Ordnung ist, der weiß, ich brauche jemanden, der mir hilft, zu Gott zu kommen, der kann zu Jesus kommen und der wird gerettet werden. Jesus bietet das jedem an und er lädt jeden ein, zu ihm zu kommen. Und da gibt es auch keine Eintrittsbeschränkungen oder irgendwelche Voraussetzungen erstmals, sondern man kann zu Jesus kommen, wie man will, wie man ist. Und wer gerettet ist, der gehört dann auch automatisch zu Gottes Volk. Wir sind zu seinem heiligen Volk berufen. Der gehört in die Gemeinde. Und das ist jetzt nicht nur diese imaginäre, weltweite Gemeinde, zu der wir natürlich auch gehören, sondern es zählt auch ganz konkret die Ortsgemeinde. Weil ein Christ kein Einzelgänger und kein Einzelkämpfer ist, das hat Jesus nie gesagt. Sondern jeder Christ benötigt auch die Gemeinschaft mit Glaubensgeschwistern. Nur in der Gemeinschaft mit anderen Christen lernt er wirklich als Christ zu leben und im Glauben zu wachsen. Jedenfalls in der Normalsituation. Natürlich gibt es Ausnahmesituationen, Extremsituationen, wo das auch mal anders ist. Aber hier bei uns muss man sagen, der normale Weg ist, dass ein Mensch, der Christ geworden ist, auch zu einer Ortsgemeinde gehört. Alles andere ist letztendlich irgendwo Einbildung, mehr Einbildung als Realität. Und jetzt ist natürlich die nächste Frage, warum hat Gott das getan? Warum hat er uns wirklich errettet? Warum wollte er uns erretten? Und dann sagt Paulus, aufgrund seiner eigenen freien Entscheidung. Niemand hat Gott gezwungen, das so zu tun. Niemand hat ihm die Pistole an die Brust gesetzt und sagt, jetzt nimm den Rüdiger mal in dein Volk. Sonst weiß ich nicht. Es war einfach seine Idee, seine Entscheidung, weil er uns liebt. Weil er jeden Einzelnen von uns liebt, deshalb will er uns diese Rettung, das ewige Leben schenken. Aus reiner Gnade, zu der wir nichts hinzutun können. Wir können sie nur einfach annehmen und für uns in Anspruch nehmen. Aber das müssen wir auch tun, weil Gott sie uns nicht aufzwingt. Und Paulus betont das jetzt auch extra nochmal. Das hat Gott nicht etwa deshalb getan, weil wir es durch entsprechende Leistungen verdient hätten. Wir haben nichts, was wir irgendwie vorweisen können, womit wir unsere Rettung verdienen oder sonst irgendwie erwerben könnten. All unsere guten Taten, unsere Spenden, unsere Zeit, die wir auch für die Gemeinde oder für Gott einsetzen oder was auch immer, es reicht nicht aus, um sich irgendetwas bei Gott zu verdienen. Das ganze Leben mit Gott ist ein Geschenk. Und deshalb braucht man sich auch nichts darauf einzubilden, was auch immer man getan hat, was einem vielleicht gut gelungen ist. Alle menschlichen Leistungen, welche Art auch immer, zählen vor Gott nicht. Und Paulus schreibt deshalb auch an die Epheser in Kapitel 2, Abvers 8, noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistung, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Das fällt uns zwar manchmal schwer zu akzeptieren, dass wir einfach nichts tun können. Wir leben in einer Gesellschaft, in der man Leistung bringen muss, um anerkannt zu werden, um akzeptiert zu werden. Und das sind wir jetzt auch irgendwo gewohnt. Und dann kommt Gott und sagt, deine Leistung, die ist eher kontraproduktiv. Mit der kannst du gar nichts erreichen bei mir. Ich biete dir ein Geschenk an. Und das Einzige, was du tun kannst, ist dieses Geschenk annehmen. Und das war schon immer Gottes Plan und ist, uns durch Jesus Christus zu erlösen. Denn schon vor aller Zeit war es sein Plan gewesen, uns durch Jesus Christus seine Gnade zu schenken. Ich finde das schon enorm, dass Gott diesen Plan schon so lange Zeit hatte. Er war lange Zeit den Menschen verborgen. Es war nicht offensichtlich. Sie lebten in einer anderen Zeit, wo es ja noch andere Opfer gab. Auch wenn der Messias schon lange durch die Propheten angekündigt war, haben die Leute es nicht erkannt. An die Römer in Kapitel 16, Vers 26 schreibt Paulus, schon die Propheten haben in den heiligen Schriften davon gesprochen und nach dem Willen des ewigen Gottes sollen nun Menschen aus allen Völkern die rettende Botschaft hören, Gott vertrauen und tun, was ihm gefällt. Jesus war schon lange angekündigt, aber es war noch nicht in das Bewusstsein der Menschen wirklich hineingedrungen, was da Gott alles für uns bereithält. Und jetzt sagt Paulus, das ist jetzt, wo Jesus Christus in dieser Welt erschienen ist, Wirklichkeit geworden. Er, unser Retter, hat den Tod entmachtet und hat uns das Leben gegeben, das unvergänglich ist. So sagt es das Evangelium. Mit Jesus Christus ist diese Gnade Gottes wirklich deutlich und sichtbar geworden. Deshalb ist er ja auf diese Welt gekommen. Ist er als kleines Kind geboren worden, lebte er wie ein ganz normaler Mensch auf dieser Erde bis zu seinem Tod am Kreuz. Und dann seine Auferstehung. Johannes beschreibt das in seinem ersten Brief so. Ja, das Leben ist erschienen. Das können wir bezeugen. Wir haben es gesehen und verkündigen es euch, das ewige Leben, das beim Vater war und bei uns sichtbar geworden ist. Durch Jesu Tod ist unser Tod überwunden und wir bekommen dieses ewige Leben. Ein Leben, das wirklich Qualität haben. Wenn wir Jesus unser Leben anvertrauen, wenn er Herr unseres Lebens sein darf, dann kriegen wir ein Leben, das ewig währt, das unvergänglich ist und das sich wirklich lohnt zu leben. Aus der jetzigen Vergänglichkeit kommen wir in die Unvergänglichkeit. Das schreibt Paulus an die Korinther auch in 1. Korinther 15, 53. Denn was jetzt vergänglich ist, ist dazu bestimmt, das Kleid der Unvergänglichkeit anzuziehen. Was jetzt sterblich ist, muss das Kleid der Unsterblichkeit anziehen. Oder einfacher vielleicht ausgedrückt, wie die Neues Leben Bibel es macht. Unser vergänglicher irdischer Körper muss in einen himmlischen Körper verwandelt werden, der nicht mehr sterben wird. Das ist das, was Gott uns auch anbietet. Wenn wir hier einmal sterben werden, werden wir mit einem neuen Leib, einem neuen Körper auferstehen, der dann unverweslich ist, der nicht mehr sterben wird. Wenn wir hier sind, hat Gott uns eben gerettet. Wenn wir an dieser Stelle jetzt sind, dann merken wir, Gott hat uns gerettet. Er hat uns zu seinem Volk gemacht. Er hat uns neues, ewiges und unvergängliches Leben geschenkt. Und das ist ja schon mal eine ganze Menge, was er uns geschenkt hat. Aber es gibt noch mehr. Er schenkt uns nämlich auch noch seinen Geist. Damit sind wir dann nicht mehr auf uns und unsere Kraft angewiesen, auf das, was wir können, sondern Gott wohnt ja durch seinen Geist in uns. Seine Kraft, seine Möglichkeiten, all das, was ihn ausmacht, das ist auf einmal auch in uns drin. Und das befähigt uns, so zu leben, wie Jesus es möchte. Und stehen auf einmal ganz andere Möglichkeiten zur Verfügung. Weil der Heilige Geist in uns wohnt, in uns wirkt und durch uns wirkt. Und er bestätigt uns dann auch, dass wir wirklich Gottes Kinder sind. Dass wir zum Volk Gottes gehören. Dass wir einen Herrschaftswechsel bei uns vollzogen haben. An die Römer schreibt Paulus das mit den Worten, Römer 8, Vers 15. Der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch ja nicht wieder zu Sklaven, sodass ihr wie früher in Furcht leben müsstet. Nein, ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Kindern Gottes macht. Den Geist, in dem wir aber Vater zu Gott sagen. Das heißt, dieser Geist befreit uns wirklich aus der Knechtschaft der Sünde. Er macht uns frei, für Gott zu leben. Frei, so zu handeln, wie Gott es von uns möchte. Und er verbannt die Angst, die durch die Knechtschaft der Sünde in unserem Leben herrscht. Und damit sagt Paulus in beiden Versen, in Römer 8, 15, wie hier im siebten Vers, dass wir keinen Geist der Angst haben, der Furcht, der Ängstlichkeit, der Zaghaftigkeit, Mutlosigkeit, Feigheit, Furchtsamkeit oder Verzagtheit, wie immer man dieses Wort übersetzen will und kann. All das ist dieser Geist nicht, obwohl wir ihn oft dazu machen. Obwohl wir den Geist haben, wie es in der eingangs erwähnten Strophe heißt, wir sind zwar mutig, aber wir zeigen es nicht immer so. Ich denke, wir sind in diesen Situationen verzagt, weil wir in dem Moment eben nicht auf den Heiligen Geist vertrauen, sondern auf unsere eigene Kraft schauen. Weil wir schauen, was können wir denn und nicht, was kann Gott? Welche Möglichkeiten hat der Heilige Geist, der in uns wohnt? Ich glaube, das ist oft unser Problem, dass wir mehr mit unseren Möglichkeiten rechnen, als mit den Möglichkeiten, die Jesus, die der Heilige Geist uns schenken will. Nein, wir haben keinen Geist der Angst und der Furchtsamkeit bekommen, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Das ist schon ein Geist der Kraft. Ein Geist, der mit Gottes Wirken und Eingreifen rechnet, der uns eben eine Kraftquelle aufschließt, die nicht aus uns selber herauskommt. Bei Gott sind alle Dinge möglich, sagt Jesus. Ihm ist wirklich nichts unmöglich. Da, wo wir nicht mehr weiter wissen, kann Gott immer noch weitergehen. Mit ihm können alle Hindernisse überwunden werden. Deshalb sagt David im Psalm 18, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Mit meinem Gott kann ich alles überwinden. Da ist nichts zu groß. Und dann staunen wir ja manchmal über diese Glaubenszellen und sagen, Mensch, was haben die doch für eine Kraft gehabt? Aber eigentlich haben sie nur Vertrauen gehabt. Vertrauen auf Gott. Und der Paulus hatte ja auch das Problem, dass er eigentlich stark sein wollte, weil er irgendeine Krankheit hatte. Und wo er Gott gebeten hat, gib mir doch mehr Kraft eigentlich, damit ich besser für dich tätig sein kann. Und dann hat Gott ihm gesagt, nein, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Du brauchst keine eigene Kraft zu haben. Du musst dich nur auf meine Kraft verlassen. Dann kann ich dich gebrauchen und dann kannst du für mich wirksam unterwegs sein. Wer sich seiner Einschränkungen, seiner Beschränkungen bewusst ist, seiner Fähigkeiten, seiner gesundheitlichen Einschränkungen oder was auch immer, der ist schon auf einem guten Weg. Wenn er weiß, ich kann nicht alles alleine, ich brauche jemanden, der mir helfen kann. Wer alles aus eigener Kraft machen möchte, der verpasst eigentlich Gottes Möglichkeiten. Der Geist der Liebe. Das ist nicht die Liebe, die es zwischen Menschen gibt, sondern es ist hier die göttliche Liebe, die auch den lieben kann, der einen nicht mag, der einem Böses will, der einem nachstellt. Es ist die Liebe, die Verständnis für den anderen weckt, die einem hilft, den anderen zu verstehen und ihm auch helfen will, ohne ihn fertig zu machen. Die Wahrheit in einer Art und Weise sagt, dass der andere sie aufnehmen kann, dass er sie versteht, dass es ihm hilft und er weiter vorwärts kommt und die ihm eben nicht die Wahrheit wie einen nassen Waschlappen um die Ohren haut, sondern der ihm einfach hilft, Fehler zu entdecken und zu überwinden. Eine Liebe, die auch nicht nach Sympathie und Antipathie handelt, sondern die jedem Menschen Gutes tun will, so wie Gott uns Gutes getan hat, die für jeden das Beste sucht. Eine Liebe, die sich nicht selbst in den Mittelpunkt stellt. Und man merkt dann schon, das ist keine Liebe, die wir in uns haben, die wir aus uns heraus produzieren können. Aber das ist Gottes Liebe. Und da sagt Paulus an den Römern, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Das heißt, diese Liebensquelle Gottes, die steht auch uns zur Verfügung. Gott hat sie uns geschenkt und wir müssen sie nur einzapfen. Es ist nicht unsere Liebe, die das vollbringen kann und die uns so leben lässt. Es ist Gottes Geist, der uns dazu befähigt, diese Liebe wirklich zu leben, die ja auch in 1. Korinther 13 ausführlich beschrieben ist. Auch da müssen wir uns immer wieder klar werden, es ist nicht unsere Kraft, die uns das dazu befähigt. Und das ist der Geist der Besonnenheit. Das heißt, wir leben nicht irgendwie so, wie es uns gerade gefällt, sondern so, dass Jesus geehrt wird. Wir handeln bedacht und sachlich und nicht aufbrausend. Und wir begegnen dem anderen liebevoll und versuchen, ihn freundlich zu überzeugen und auf den richtigen Weg zu bringen. Wirklich besonnen und selbstbeherrscht zu halten. Das alles tut der Heilige Geist in uns. Das ist nicht unsere eigene Natur. Das können wir nicht von uns aus heraus, aus unserer menschlichen Natur. Und deshalb leben wir das Ganze auch nie perfekt. Das ist auch klar. Wir sind Menschen und wir, selbst wenn wir es möchten, werden wir es nicht immer schaffen, uns so auf den Heiligen Geist zu verlassen, dass es immer perfekt klappt. Also wir werden auch an diesen Dingen immer wieder versagen und schuldig werden, aber Gott nimmt uns dann ja wieder an. Aber das ist erstmals die Grundtendenz, dass es überhaupt möglich ist, so zu leben, wie Jesus es von uns möchte. Und nachdem all das hier aufgezählt worden ist, was Gott uns alles geschenkt hat, erst dann kommt eigentlich eine Aufforderung, etwas zu tun. Etwas für Gott zu tun, seinem Willen nachzufolgen. Aber Gott gibt uns erstmals alle Möglichkeiten, alle Ressourcen, die wir brauchen, um seine Aufgabe auszuführen, die er uns gibt. Er gibt uns nicht irgendein Etwas und sagt, nun mach mal schön mit deiner eigenen Kraft, sondern er gibt uns all das, was wir brauchen, um seinen Auftrag wirklich auszuführen. Aber dann möchte er auch, dass wir das tun. Er möchte, dass wir für ihn unterwegs sind. Er schenkt uns nicht all diese Dinge, dass wir uns damit begnügen und dann zurückziehen und einfach zu Hause uns in unserem bequemen Sessel verstecken, sondern dass wir ihm gehorsam sind und losgehen. Denn beim Christsein geht es ja nicht in erster Linie darum, dass ich mein Kopfwissen vermehre. Natürlich ist es gut, wenn ich mich in der Bibel auskenne und wenn ich vieles weiß. Aber das Wichtigste ist, dass ich das Gelernte auch in die Tat wirklich umsetze und tue und gehorsam bin. Mark Twain hatte mal gesagt, die Verse, die ich nicht verstehe in der Bibel, die machen mir keine Probleme. Die kann ich ja nicht umsetzen. Mir machen die Verse Probleme, die ich verstanden habe, weil die muss ich dann auch umsetzen. Und wenn ich das nicht tue, da bin ich eigentlich Gott ungehorsam. Dann ist das nicht der Weg, den ich gehen soll. Oder wie Arno Backhaus es ausdrückt, wir sollen unseren Glauben nicht glauben, sondern leben. Darum geht es immer im Glaubensleben. Es gehört einfach dazu, dass wir das tun, was Jesus uns aufgetragen hat, nach unseren Möglichkeiten und nach seinen Anweisungen. Das ist nicht für jeden das Gleiche, sondern Gott hat jedem seine individuelle Aufgabe gegeben, gemäß seinen Möglichkeiten. Und dazu gehört neben vieles, aber in unserem Textabschnitt geht es eben um das Bekennen. Bekenne dich ohne Scheu zu unserem Herrn. Das fällt uns nicht immer leicht. Und da geht es dann nicht nur um den Beruf, wie es in der Liedvers war, hieß. Oft kommen dann so Fragen, ja, wie reagieren denn die anderen? Nehmen sie mich dann noch ernst? Wie stehe ich bei ihnen da? Bekomme ich vielleicht Nachteile dadurch? Solche Gedanken schwirren einem manchmal durch den Kopf, aber ich glaube, die wären immer dann relevant, wenn wir wieder auf uns schauen, wenn wir aus eigener Kraft handeln wollen, wenn wir irgendwas erreichen wollen, was von dem wir meinen, dass es gut ist und wo wir uns nicht auf Gott und seinen Heiligen Geist ganz verlassen. Dabei wohnt doch der Heilige Geist in uns. Er will uns leiten und lenken. Deshalb sagt Paulus eben, schäm dich nicht, in aller Öffentlichkeit dich zu unserem Herrn Jesus Christus zu bekennen und vor anderen Menschen unseren Herrn zu bezeugen. Das sagt er auch den Römern von sich. In Römer 1, Vers 16 sagt er, zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen. Denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Das gilt zunächst für die Juden, es gilt aber auch für jeden anderen Menschen. Wir haben doch eine frohe Botschaft, eine wichtige Botschaft für jeden Menschen. Eine Botschaft voller Kraft, die die Menschen brauchen, die sie benötigen, um gerettet zu werden. Deshalb sollen wir nicht davon schweigen. Und wir haben auch keinen Grund, uns darüber zu schämen, von dem, was wir zu berichten haben. Auch wenn viele Menschen diese Botschaft ablehnen, von ihr nichts wissen wollen. Wir wissen, dass wir von dem Herrn aller Herren reden. Und deshalb brauchen wir uns nicht zu schämen und nicht zu verkriechen und ängstlich zu sein. Wir haben einen starken Herrn im Rücken, der uns unterstützt. Und es geht hier aber dann nicht nur um Jesus selbst, dass wir ihn bekennen und zu ihm stehen. Das natürlich in allererster Linie, sondern ich denke auch um die Glaubensgeschwister. Paulus schreibt hier, schäme dich auch nicht, zu mir zu stehen, nur weil ich ein Gefangener bin. Ich bin es ja um seinetwillen. Hier geht es konkret um den Paulus. Timotheus soll sich trotzdem zu ihm halten, ihn nicht links liegen lassen, nur weil er jetzt im Gefängnis ist. Er soll weiter zu ihm halten, weil er sitzt ja für Christus im Gefängnis. Weil er seinen Glauben bekannt hat, deshalb haben ihn die Leute verhaftet. Und ich denke, wir können das über den Paulus hinaus erweitern. Auf alle Christen und vielleicht gerade auf die Christen, die auch in der Verfolgung leben und darunter leiden, dass wir zu ihnen stehen und sie unterstützen, soweit es möglich ist. Zumindest für sie beten. Aber auch für die Christen in Deutschland und in Europa, die um ihres Glaubens willen angegriffen werden, weil sie vielleicht in ethischen Fragen Stellung beziehen und ihre Stellung biblisch begründet ist, aber nicht mehr der Norm unserer Gesellschaft entspricht und die dadurch unter Beschuss geraten. Auch diese Leute sollten wir nicht im Regen stehen lassen, sondern mindestens für sie beten oder auch wenn wir gefragt sind, sie unterstützen oder in irgendeiner Art sie vielleicht unterstützen, wo es möglich ist. Nicht einfach abwenden oder irgendwie uns verschämt verdrücken, wenn die Rede auf solche Leute kommt, sondern auch da klare Kante zeigen und sagen, ja, wir glauben auch, dass die Bibel recht hat. Und das, was sie sagt, das wollen wir so umsetzen. Und vielleicht ist es ja auch einfach nur die eigene Gemeinde. Dass wir uns nicht schämen, oh, ich gehe in die Holzkirche, der ist so klein und so wenig Leute und so komische Kreuze. Deshalb rede ich mal lieber nicht davon. Ach doch, lass uns davon reden. Denn auch hier ist Gott zu Hause. Hier ist Jesu Wohnung. Und wenn wir gefragt werden, was wir am Wochenende gemacht haben, dann lass uns doch sagen, wir waren am Sonntag in der Holzkirche im Gottesdienst. Und wir haben hoffentlich Gott erfahren und erlebt. Wir sollen einfach auch zu unseren Glaubensgeschwistern stehen, in jeder Form. Und dann kommt noch so eine Aufforderung von Paulus, die uns vielleicht irgendwie so einen Schauer den Rücken runterjagt. Sei vielmehr auch du bereit, für das Evangelium zu leiden. Und ich glaube, das ist etwas, was wir nicht gerne hören. Wo dem einen oder anderen sich vielleicht die Nackenhaare sträuben und sagen, nee, da gehe ich nicht mehr mit. Bekennen fällt mir zwar schwer, aber das sehe ich ein, dass das sinnvoll ist und will ich auch irgendwie machen, aber leiden, ich bin doch nicht Christ geworden, um zu leiden. Ich will doch errettet werden, ich will etwas Gutes erfahren und jetzt soll ich leiden? Aber der Paulus ist ziemlich klar, dass das auch dazugehört. Auch an die Philippa schreibt er in Kapitel 1, Vers 29. Gott hat euch die Gnade erwiesen, nicht nur an Christus zu glauben, sondern auch für Christus zu leiden. Es ist, wir würden das wahrscheinlich nie so ausdrücken. Es ist Gnade, für Christus zu leiden. Es ist ein Geschenk, das Gott uns macht, für ihn zu leiden. Da würden wir ja lieber einen Bogen drum machen. Aber Jesus hat das ja auch schon angedeutet, dass es seinen Nachfolgern nicht besser geht wie ihm. Ein Schüler steht nicht über seinem Lehrer, ein Diener steht nicht über seinem Herrn, sagt er in Matthäus 10. Der Schüler teilt das Schicksal seines Lehrers und der Diener des seines Herrn. Und wenn schon der Hausherr als Herr der Dämonen bezeichnet wird, wie viel mehr wird das denen geschehen, die zu seinem Haushalt gehören? Jesus ist verfolgt worden. Warum sollte es uns besser gehen? Jesus ist geschlagen und getötet worden. Wir müssen auch damit rechnen. So wie es ihm ergangen ist, so wird es auch seinen Nachfolgern ergehen. Wir hier in Deutschland, in der westlichen Welt, leben eigentlich in einer Ausnahmesituation. Dass es uns eben so gut geht, dass wir keine großen Schwierigkeiten haben oder gar keine Schwierigkeiten haben, wenn wir unseren Glauben leben und bekennen. Es könnte sich in absehbarer Zeit vielleicht auch ändern, wenn wir gerade so an die ethischen Fragen denken, wo man alles Mögliche jetzt auf den Kopf stellt und wo man nicht mehr den Normen der Bibel folgt. Aber es ist trotzdem wichtig, dass wir uns zu Gott bekennen und auch bereit sind, wenn es soweit ist, auch ins Leid zu gehen. Aber auch hier gilt wieder, es geht ja nicht aus eigener Kraft. Denn Paulus ermuntert den Timotheus mit einem sehr wichtigen Schlusssatz. Gott wird dir die nötige Kraft geben. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und es lohnt sich deshalb auch nicht heute, sich darüber Gedanken zu machen, wie werde ich reagieren und wie wird es mir gehen, wie werde ich mich verhalten, wenn ich in so eine Verfolgungssituation komme. Das können wir uns nicht vorstellen. Und vor allen Dingen können wir uns nicht vorstellen, wie Gott dann handeln wird und welche Kraft er uns geben wird. Und deshalb lohnt es sich nicht, darüber groß nachzudenken. Aber das ist das wesentliche Geheimnis, glaube ich, eines siegreichen Glaubenslebens. Sich auf die Kraft Gottes verlassen und sie in Anspruch zu nehmen. Wenn man jetzt den ganzen Text sich nochmal so überlegt, dann ist die Frage, wie viel steht da hier drin, was wir tun müssen, wo es auf uns ankommt, und wie viel steht da drin, was Gott tut und wie viel er uns schenkt? Und dann merken wir auf einmal, eigentlich ist Christsein doch ganz einfach. Ich muss mich nur auf Gott verlassen, auf Jesus, den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Aber genau das ist eben manchmal auch die Schwierigkeit. Deshalb, zusammengefasst kann man sagen, Christen sind keine Angsthasen, sie verstecken sie nicht. Durch Jesus Christus hat der Tod keine Macht mehr über sie. Deshalb fürchten sie sich nicht, weil der Heilige Geist in ihnen wohnt und sie bekennen das, was sie von Jesus gelernt haben, von ihm gehört haben. Sie geben den Glauben weiter, getrieben durch den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Dadurch haben sie den Mut zum Bekennen. Amen. Ich bete und dazu stehen wir auf, soweit es uns möglich ist. Danke, Herr Jesus Christus, dass du uns nicht im Regen stehen lässt, sondern dass du uns zuerst mit allen Möglichkeiten ausstattest, die wir brauchen, um für dich zu leben und um deinem Willen zu tun. Danke, dass du deinen Geist in jenen gelegt hast, der sein Leben dir anvertraut hat und der uns ermöglicht, deinen Worten gehorsam zu sein. Mach du uns immer wieder bereit, das zu tun. Mach uns immer wieder neu klar, dass es nicht auf unsere Kraft ankommt und dass wir auch gar nicht auf unsere Kraft vertrauen, sondern dass wir ganz auf dich setzen, unser ganzes Vertrauen, und dass wir dich in uns wirken lassen. Danke, dass für dir da nichts unmöglich ist und dass du uns dann gute Wege führst und wir einfach deine Gegenwart und deinen Segen immer wieder in unserem Leben erfahren. Amen.